Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Sihl Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sihlchurch.de.
Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Set to ready. Alle, die unserem Telegram-Kanal folgen, haben schon mitgekriegt, worum es geht, beziehungsweise wenn du letzte Woche Sonntag aufgepasst hast in den Church News. Die neue Serie heißt Warum? Und ich habe gehört, am Donnerstag in Leipzig in der Leaders Night wurde schon sehr viel Spaß damit getrieben. Das ist gut, genauso wünsche ich mir das, dass dieses Thema uns die nächsten Wochen und eventuell sogar anderthalb Monate, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, beschäftigt. Warum? Es wird eine Serie über Zweifel. Und wenn du in deinem Leben schon mal gezweifelt hast, was ich vermute, weil ich zweifle auch, dann wird das deine Serie. Wir werden ein paar heiße Eisen anpacken. Warum hat Gott mein Gebet nicht gehört? Wie ist denn das eigentlich mit dieser Hölle? Gibt's das? Ist das Thema? Warum gehen gute Menschen in die Hölle? Geht das? Ist das überhaupt so? Wir werden uns zwar mit einigen Themen in den nächsten Wochen auseinandersetzen. Und ich rege euch an, nehmt das mit in eure Gruppen. Wir haben Gruppenmonat, die Gruppen starten bald. Nehmt das auch mit in eure Gruppen. Fangt an, Themen zu diskutieren. Ihr dürft darüber auch heiß und angeregt diskutieren. Das ist total wichtig und gut, weil wir wollen keine Gemeinde sein, in der wir erstens keine unterschiedlichen Meinungen haben dürfen oder zweitens wir nicht miteinander auch mal angeregt diskutieren dürfen. Das gehört dazu und meine Horrorvorstellung wäre, wenn wir sonntags diese Räume verlassen, egal an welchem Standort du bist, und wir alle nur noch dieselbe Meinung hätten. Das fände ich sehr gefährlich. Ich wünsche mir, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns angeregt unterhalten, dass wir diskutieren, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen. Und auch deswegen wollen wir in den nächsten Wochen ein paar heiße Themen auch mal anpacken und uns das anschauen. Was sagt denn die Bibel dazu? Was sind denn Ideen, wie man mit bestimmten heißen Themen umgehen kann? Und dazu gehört auch das heutige erste Thema, das ich überschrieben habe mit: Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das zugelassen? Das Thema Leid. In der Theologie nennt man diese viel diskutierte und bearbeitete Thematik die Theodizee-Frage. Viele Leute haben dazu gesprochen, viele Leute haben dazu geschrieben. Ich werde mich heute ein bisschen daran versuchen und wir schauen mal, was Gott vorbereitet hat. Ready? Dann lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst. Ich danke dir, dass du uns dein Wort jetzt entschlüsselst und dass wir erfahren können und verstehen können, was du vorbereitet hast. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Ein Name, den ich niemals vergesse. Danke, liebe Deborah. Ja, ihr wisst gar nicht, wie schwer das manchmal ist, sich so viele Namen zu merken. Ich bin ganz ehrlich, so viele Leute an allen Standorten. Aber wir geben unser Bestes, auf jeden Fall die Leute immer zu kennen, jetzt ist er schon weg, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Genau. Alright. Warum hat Gott das zugelassen? Ich will ein kurzes Spiel mit euch machen. Ich sage zu euch, Gott ist gut. Ihr sagt alle Zeit, ich sag alle Zeit und ihr sagt, ist Gott gut? Kriegen wir das hin? Ich sag, Gott ist gut.
Alle Zeit.
Alle Zeit. Ist Gott gut. Hast du schon mal daran gezweifelt? Ich habe sehr häufig daran gezweifelt in meinem Leben. Viele von euch wissen, ich bin nicht klassisch christlich aufgewachsen, in einer freikirchlichen Familie, nicht wie meine Frau, schon Tochter von heiligen Pastoren, die heilige Familie Winkler, wo immer alles perfekt lief, bis Deborah ihre Brüder verprügelt hat und es auch das ein oder andere Loch im Kopf mal gab, habe ich mir sagen lassen. Auch die waren nicht heilig. Ich habe viel erfahren, viele Insider, auch Pastorenfamilien sind nicht heilig und perfekt, sind ganz normale Menschen. Aber ich bin nicht damit aufgewachsen, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gerammelt sind, wie man das auf Sächsisch sagt. Ich bin nicht damit aufgewachsen, dass wir ständig Zeit als Familie in Kirche verbracht haben. Bei uns war das eher so, man ist zweimal im Jahr in Gottesdienst gegangen, aus einem Grund, weil die Oma und der Opa haben im Chor gesungen und sonst gab es keine Geschenke. Es war Weihnachten, Ostern, ne? Das war so Teil der Familie. Oma und Opa singen im Chor, da muss man hingehen. Und ich habe das erlebt, auch in der Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe, in den letzten 18 Jahren, das ist schon eine lange Zeit, dass mir manchmal dieses tiefe Gottvertrauen gefehlt hat, wie ich es zum Beispiel bei meiner Frau erlebt habe, die von Anfang an in ihrem Leben damit aufgewachsen ist, es gibt Gott, er liebt mich und er ist gut. Das heißt nicht, dass sie nicht auch ab und zu mal gezweifelt hat. Da kann sie euch nächste Woche was zu erzählen. Aber grundsätzlich habe ich manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich nicht so damit aufgewachsen bin, dass mir das nicht so tief in die Wiege gelegt wurde. Und ich habe jahrelang immer wieder daran gezweifelt, ist Gott gut? Kann er gut sein? Wenn all das um uns herum passiert, kann er gut sein? Warum hat Gott es zugelassen? Ich weiß nicht, was du vielleicht in deinem Leben erlebt hast, aber ich glaube, die meisten von uns sind in ihrem Leben auch schon mal durch schwierige Zeiten gegangen. Wir wissen alle, das Leben ist nicht immer happy, clappy und bunt und easy. Das wäre schön, oder? Oh, so wie in den Werbeanzeigen. Alles immer super, alles glücklich. Die Sonne steht immer auf Golden Hour, ne? Außer bei den Fenstern, weil da sieht man die Flecken. Also nur, wenn man draußen ist, ansonsten eher dunkel. Aber dieser Moment, oder? Abends jetzt so, wenn die Sonne so ab 16 Uhr, das Licht ist perfekt. Das ist der Moment, wo die Kameraleute ihre Kameras rausholen und alle Til Schweiger-Filme gedreht haben. Oder? Kein Ohrhasen, perfekt, oder? Sieht so wunderschön aus, dieser Film. Diese Filme haben einen Glow. Wie schön wäre es, wenn es immer so wäre, oder? Auch wenn man diese Filme anschaut, Ehen gehen auseinander, Patchwork-Familie, alles immer easy, oder? Gibt's auch keinen Streit. Wir alle kennen solche Momente, wo es nicht easy ist. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht bist du schon mal da durchgegangen, keinen Job mehr zu haben. Vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen. Vielleicht bist du gerade selber durch den Scheidungsprozess gegangen oder steckst noch mittendrin. Vielleicht hat dein Partner, deine Partnerin dich verlassen. Vielleicht sind sie dir sogar fremd gegangen. Vielleicht hast du in deinem Leben eine geliebte Person verloren. Jemima hat das vor kurzem hier in Leipzig sehr persönlich erzählt. Vielen, vielen Dank, Jemima. Ich war sehr stolz auf dich, als du das erzählt hast und war tief bewegt, wie du vom Verlust deines Vaters erzählt hast. Und heute stehst du hier auf diesen Bühnen und predigst von einem guten Gott. Ich glaube, du kennst diese Frage auch sehr gut. Warum? Vielleicht kämpfst du regelmäßig mit Migräne. Ich habe Freunde, die alle 2-3 Wochen ganz schlimm Migräne haben und sich fragen, warum? Vielleicht kämpfst du mit einer Depression. Vielleicht sind es andere Themen in deinem Leben, aber jeder von uns kennt diese tiefen Tage. Du versuchst in deinem Leben jeden Tag irgendwie hinzukriegen, Gutes zu tun. Du gibst dir Mühe und trotzdem wirst du vielleicht einfach nicht so glücklich, wie du es gerne wärst. In den letzten Monaten und Jahren sind wir so konfrontiert wie noch nie zuvor in unserer Generation mit Kriegen. Ich war vor kurzem in Israel, war direkt am Gazastreifen. Ich war oben im Libanon, direkt an der Nordgrenze. Ich habe hinter mir Raketen einschlagen hören. Ich habe Vibrationen davon gespürt. Da wird einem anders. Wir sind die dritte Generation, meine Kinder sind die dritte Generation nach dem Krieg. Wir kennen keinen Krieg in diesem Breitengraden und ich bin dankbar dafür. Aber umso mehr erschüttern uns die Bilder im Fernsehen, oder? Oder auf dem Handy, Fernsehen gucken wir ja heute nicht mehr so. Hungernde Kinder, Ungerechtigkeit. Wer hat Recht? Warum hat Gott das zugelassen? Das ist eine schwere Frage. Und ich will am Anfang der Predigt schon mal sagen, ich werde sie wahrscheinlich nicht zu 100% beantworten können. Ich werde mich aufmachen, einen Teil mir anzuschauen. Aber an vielen Stellen bleibt auch mir bis heute als Pastor und Theologe die Frage offen, warum Gott? 300 Jahre vor Christus hat ein griechischer Philosoph gelebt, Epikur. Und dieser liebe Epikur hat folgende Schlussfolgerungen für sich gezogen. Wenn Gott das Böse ist, wenn Gott nicht bereit ist, das Böse zu verhindern, dann ist er nicht nur gut. Wenn Gott das Böse nicht verhindern kann, dann ist er nicht allmächtig. Wenn Gott sowohl willens als auch in der Lage ist, das Böse zu verhindern, warum existiert dann das Böse? Sorry, ich habe vergessen, die mit auf dem Screen packen zu lassen, sehe ich gerade hier. Ich lese es euch nochmal vor. Wenn Gott das Böse nicht verhindern kann, dann ist er nicht allmächtig. Wenn Gott nicht bereit ist, das Böse zu verhindern, dann ist er nicht nur gut. Wenn Gott sowohl willens als auch in der Lage ist, das Böse zu verhindern, warum existiert dann das Böse? Das hat der liebe gute Mann 300 Jahre vor Christus geschrieben. Ich glaube, dass er an manchen Stellen dort noch nicht die Erkenntnis bekommen hat, die ich mir wünschen würde für mich und für uns. Und trotzdem sind es sehr, sehr, sehr interessante Sätze. Böses und Leid sind meines Erachtens nach nicht im Widerspruch zur Bibel. Wenn Gott das Böse nicht verhindern kann, dann ist er nicht allmächtig. Ist das wirklich so? Kann er das Böse nicht verhindern? Oder will er es an manchen Stellen nicht? Oder hat er sich an manchen Stellen entschieden, das Böse nicht zu verhindern? Aber dann kann er nicht gut sein. Dann kann er nicht nur gut sein. Und wenn Gott es könnte und in der Lage ist, es aber nicht tut, ist er dann gut? Existiert das Böse überhaupt? Nochmal, ich glaube, Böses und Leid und Herausforderungen sind nicht im Widerspruch zur Geschichte der Bibel. Das Böse und das Leiden sind sogar von zentraler Bedeutung für die Geschichte der Bibel. Die gesamte Bibel hindurch finden wir Geschichten und Erzählungen von einzelnen Personen, die nicht nur glücklich waren, die nicht nur alles hingekriegt haben, sondern genauso durch Herausforderungen in ihrem Leben gegangen sind. Das Christentum macht Sinn. Es gibt dem Leben einen Sinn und bietet eine Lösung für das Böse und das Leid, das wir erleben. Die Bibel vermeidet nicht Schmerz, Böses und Leid. Sie kennt unzählige Ausdrücke für Angst, Verwirrung, Wut, Leiden und Schmerz. Wir haben zum Beispiel den Prophet Jeremia. Man nennt ihn auch den weinenden Prophet. Das hat einen Grund. Ihr könnt euch gerne mal seine Texte durchlesen im Buch Jeremia, im Alten Testament. Er jammert über die reulosen Menschen. Er wird sehr emotional und leidet sehr. Wir finden David, den großen König David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird er genannt. Er weint, er schreit. Wir finden Zeugnisse in den Psalmen, wo er schreit, Gott, du hast mich verlassen. Wo bist du? Warum hast du mich im Stich gelassen? Er leidet, er erlebt Verlust. Und er erlebt am eigenen Körper, wie er Dinge tut, die er nicht tun hätte sollen. Wir finden Johannes den Täufer. Sein einziger Zweck war es, die Menschen darauf vorzubereiten, dass Jesus kommt. Das war bestimmt nicht nur leicht für ihn. Er war ein bisschen der zweite Mann. Vielleicht hat er auch deswegen in der Wüste gelebt und Käfer gefuttert. Man weiß es nicht. Einer der interessantesten Leute im Alten Testament ist hier Asaf. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, und ich rede nicht von dem christlichen Verlag, der nach ihm benannt wurde. Ihm werden 12 Psalme zugeschrieben. Er war Dichter, aber auch ein Prophet. Er war der Leiter des Tempelchors. Also wahrscheinlich heute in unserer Art von Kirche der Worship-Leader. Der Worship-Leiter, der hier vorne steht und die Gemeinde anleitet, die Band anleitet. Er war einer dieser Leiter und er hat den Tempelchor geleitet. Wir lesen in einem seiner Psalme, im Psalm 73, 11 bis 14, folgende Worte. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Bleib mal kurz da, gehen wir mal zurück. Also das sind ja schon relativ heftige Aussagen von jemandem, der etwas in der Bibel schreibt, der prophetisch hier anscheinend schreibt, der ein Diener des Tempels ist, okay? Er schreibt, er thront weit oben. Das sagen die Leute, er thront da oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Solche Sätze schon mal in irgendeiner abgewandelten Art und Weise gehört? Oh, zwei Leute. Habt ihr solche Sätze schon mal gehört? Vielleicht auch, wenn ihr mit Freunden in der Schule, auf der Arbeit mit Menschen ins Gespräch gekommen seid. Sag mal, du spinnst doch. Also wenn es diesen Gott überhaupt gibt, dann thront der da oben und hat keinen Plan, was hier unten passiert, oder? Schau dir doch mal an, was in der Ukraine los ist. Sag mal, was ist denn mit dem los? Der chillt da oben rum, macht sich einen gemütlichen und hier unten tobt der Bär. Nächste Seite. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Definitiv kein Morgenmensch. Ich identifiziere mich sehr mit ihm. Jeder Morgen ist eine Qual. Es ist schwer, es ist hart. Sag mal, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Was ist los? Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Warum muss jeder Tag zur Qual werden? Kennst du dieses Gefühl? Ehefrauen, ihr dürft jetzt nicht euren Ehemännern in die Seite stoßen. Aha. Das würde meine Frau jetzt tun oder mir sanft ihre Hand auf mein Knie legen. Hast du gehört? Das bist du. Ich will es aber nicht nur lustig sagen. Vielleicht kennt ihr diese Momente. Jeder Morgen ist eine Qual. Es ist hart. Es ist schwer. Vielleicht kämpfst du mit einer Depression. Und nicht nur der Morgen ist eine Qual, sondern auch die Nacht. Ich habe letztens mit einem Freund geschrieben, der mir geschrieben hat, wie er jede Nacht kämpft und nicht zur Ruhe kommt und nicht mehr schlafen kann. Aber dabei habe ich mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mir doch gar nichts zu Schulden lassen kommen. Wenn Gott liebt, warum sollte er denn Leid zulassen? Wenn er doch Liebe ist. Wenn er doch, kennt ihr diesen Gebetsausdruck, der liebe Gott? Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Wenn er doch so gut ist, wenn er doch der liebe Gott ist, wenn er doch liebt, warum lässt er dann das Leid zu? Einige sagen Karma. Ich sage Bullshit. Die Tage wieder mit einem Nachbar geredet und er wollte mir was von Karma erzählen. Wir haben jetzt noch nicht die Beziehung, dass ich ihm das jetzt erklären kann, warum ich davon nichts halte. Diesen Stand muss ich mir noch erarbeiten. Was ist Karma? Karma ist, ich bekomme, was ich verdiene. Ich tue etwas und dafür bekomme ich etwas. Ob es gut ist, dann bekomme ich was Gutes. Wenn es schlecht ist, bekomme ich was Schlechtes. Das ist nicht das, was mir die Bibel sagt. Die Bibel spricht nämlich nicht von Karma, die Bibel spricht auch von, was du säst, wirst du ernten, aber sie spricht auch von Gnade. Und Gnade ist, ich bekomme etwas, obwohl ich es nicht verdient habe. Und wenn ich denke, dass ich so gut bin, dass ich vor allem Leid beschützt werden müsste, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich verstanden habe, wie gut ich bin. Oh oh. Ich glaube, ein Teil von Leid, das wir als Menschen erleben, ist menschenverursachtes Leid. Und das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, menschenverursachtes Leid. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wenn Liebe eine Wahl ist, dann ist Leiden eine Möglichkeit. Wenn Gott Liebe ist und wenn wir Liebe kennen, dann muss es auch Leid geben. Dann gehört es genauso zu. Da sind wir noch nicht, haben wir noch eins weiter, Matthäus. Wenn Liebe eine Wahl ist, dann ist Leiden eine Möglichkeit. Wenn es möglich ist zu lieben, ist es auch möglich, Schmerzen zuzufügen. Wenn es möglich ist, jemanden zu lieben, dann ist es auch möglich, jemandem Leid und Schmerz zuzufügen. In anderen Worten, wenn du die Möglichkeit hast zu lieben, dann hast du auch die Möglichkeit zu hassen. Wenn du die Möglichkeit hast, das Gute zu tun, hast du auch die Möglichkeit, das Falsche zu tun. Das ist es, was Leiden und das Böse an sehr vielen Stellen möglich macht. Warum hat Gott uns denn das gegeben? In der Theologie und in der Philosophie nennt man das den freien Willen. Das ist der freie Wille, weil es die einzige Möglichkeit ist, wirklich Liebe auszudrücken. Wenn irgendjemand meine Frau dazu zwingen würde, mich zu lieben, wäre es dann noch Liebe? Wäre es dann noch Liebe? Wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, mich zu entscheiden, meiner Frau Gutes zu tun, wäre es dann noch Liebe? Wäre es dann noch der freie Wille? Ist Liebe ohne den freien Willen überhaupt möglich? Gott wollte weder einen Stein noch einen Roboter. Er wollte eine Beziehung. Gott will eine Beziehung zu dir und zu mir. Gott ist ein Beziehungsgott. Und das unterscheidet Christentum von eigentlich allen anderen Religionen. Gott hat sich entschieden, eine Beziehung zu dir zu haben. Er will, dass wir uns frei dazu entscheiden, zu lieben. Genauso wie wir die Freiheit haben, Liebe zu wählen, haben wir die Möglichkeit, das Böse zu wählen. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist Sünde. Uns gegen die Liebe zu entscheiden, uns gegen das Gute zu entscheiden. Das nennt die Bibel Sünde. Jede Sünde kannst du darauf zurückführen, dass wir nicht geliebt haben. Dass wir uns selbst, dass wir andere und Gott nicht geliebt haben. Jede Sünde kannst du darauf zurückführen. Ist nicht zu lieben. Und deswegen spricht die Bibel darüber, dass Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Ein großes Thema, das ich in solchen Gesprächen immer wieder habe, ist, naja, wer entscheidet denn darüber, was böse ist? Was ist denn gut? Was ist denn richtig? Was ist denn Liebe? Was ist denn falsch? Wenn es keinen Gott gibt, wer entscheidet dann, was böse ist? Und was diese Gottlosigkeit mit einer Gesellschaft tut, das sehen wir an vielen Stellen, meines Erachtens nach. Wenn es keinen Gott gibt, wer entscheidet dann, was böse ist? Wer von euch hat Geschwister? Geschwister, Dresden, habt ihr Geschwister? Okay, einige, die Geschwister haben. Wenn da keine Eltern wären, wer würde entscheiden bei Geschwisterstreits, was richtig und was falsch ist? Ihr kennt das, oder? Ihr kennt das, ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Meine Schwester ist heute hier. Und Wir haben uns als Geschwister so richtig die Köpfe eingeschlagen. Also wirklich, ich habe meinen Bruder einmal mit einem Bobbycar eine Treppe runtergefahren lassen. Deborahs Brüder haben nach Erzählungen wohl mal eine Heizung geküsst mit dem Kopf. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Sie berichtet aber auch immer wieder, dass ihr Bruder, der David, sie aber auch immer wieder geärgert hat und so nachgeäfft hat, wie so ein Papagei, ne, David? Er nickt. So Geschwisterstreits, oder? Kennt ihr das? Ich war der Älteste bei uns. Und ich habe auch als Ältester das Regiment zu Hause geführt. Und mein Bruder, der hat das immer geschafft, das Ganze alles immer so darzustellen, als wäre ich als Ältester an allem schuld gewesen. Älteste unter uns, kennt ihr das? Aha, aha. Wir waren überhaupt nicht schuld, oder? Nein, niemals. Niemals. Was kann ich denn dafür, wenn meinem die kleinen Geschwister auf den Sack gehen und man sich einmal wehrt, oder? Dann muss man halt mal mit einer Faust klarkommen. Come on, komm, ihr habt auch Geschwister, ihr kennt das. Aber wer entscheidet denn bei diesen Geschwisterstreits, wer jetzt richtig und falsch liegt? Jetzt stellt euch vor, es gäbe keine Eltern in dieser Situation. Gut, manche Eltern erziehen ihre Kinder so, als gäbe es keine Eltern. Das ist dann eine andere Situation. Das bringt aber auch interessante Erwachsene hervor. Das ist dann ein anderes Thema. Das machen wir wann anders nochmal durch. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es die nicht gibt, wenn es niemanden gibt, der auch sagt, hey, stopp, das ist nicht okay. Das, wie du deinen Bruder behandelst, wie du deine Schwester behandelst, ist nicht in Ordnung. Und das sind nicht unsere Familienwerte. Und so handeln wir nicht. Letztens habe ich mir Luan zur Seite genommen und gesagt, Luan, so handeln wir als Wagners nicht. So gehen wir nicht miteinander um. So reden wir nicht. Das ist nicht unsere Familie. Und ich möchte, dass du wie ein Wagner handelst.
Steht da so da.
Okay. Okay, Papa, wie soll ich es machen? Und dann habe ich ihm das erklärt. Es braucht die Eltern, die kommen und erklären, was richtig und falsch ist. Keine Eltern, kein Böse, keine Regeln, gleich alles gut. Wo sind die Verfechter der Anarchie? Okay, lassen wir nicht melden jetzt, nicht melden. Ich glaube, Anarchie führt zu nichts Gutem. Ich glaube auch, antiautoritäre Erziehung führt zu nichts Gutem. Ich glaube auch, keine Grenzen und keine Regeln und keine klaren Werte führen zu nichts Gutem. Sie führen zu Uferlosigkeit, sie führen zu Zerstörung, sie führen zu nichts Gutem. Warum? Weil ich nicht davon überzeugt bin, dass der Mensch zutiefst einfach gut ist. Weißt du, woher ich das weiß? Weil ich in meinem Körper lebe. Und weil ich meine Gedanken kenne. Weil ich mein Gehirn kenne, weil ich meine Gefühle kenne. Und meine Gefühle haben einen blöden Hashtag. Meins. Kennt ihr das von Findet Nemo? Wir haben jetzt Dory geschaut. Da musste ich mich wieder an den ganzen Findet Nemo-Film erinnern. Meins, 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 meins. Erinnert ihr euch? Die Szene mit den Möwen? Meins, 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 meins. Also, ich kann jetzt nur von meinem Gehirn und meinem Körper und meinen Gefühlen reden, aber ich kenne es sehr gut und ich beobachte es an kleinen Kindern. Meins, 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 meins. Kindern muss man früh beibringen, nein, nicht nur deins, wir teilen. Auch ein großer Trend, den ich gerade immer wieder beobachte auf Spielplätzen. Nein, Kinder teilen nicht. Ist okay, ihr könnt das machen. Ich glaube, dass das nicht gesund ist. Ja, ein Kind darf auch lernen, dass bestimmte Dinge es beschützen darf. Wir bringen unseren Kindern auch bei, dass sie, wenn ein anderes Kind kommt und sie nicht möchten, dass das Kind mit ihrem Lieblingsspielzeug denkt, dann kann man das Spielzeug wegtun. Aber unsere Kinder lernen von klein auf zu teilen. Warum? Weil es teuflisch ist, nicht teilen zu können. Oh oh. Jetzt kriege ich nachher wieder Pädagogengespräche. Sehr gerne, kommt zu mir. Ich kann euch die biblische Wahrheit offenbaren zur pädagogischen Wahrheit. Menschen lernen von Anfang an, Ellenbogen raus, meins, das gehört mir. Und ich werde alles dafür geben, dass es mir niemand anderes wegnimmt. Oder? Zu verteidigen, was ich habe, wer ich bin. Zur Not mit dem Tod. Der Mensch ist zutiefst egoistisch. Und ich glaube, dass das an manchen Stellen ihn auch gerettet hat und wir deswegen noch heute hier existieren. Aber das ist nicht Liebe. Das ist nicht die göttliche Liebe, zu der du eigentlich geschaffen bist. Ich kenne niemanden und ich führe seit 18 Jahren sehr, sehr viele Gespräche mit Menschen. Und ich habe bis heute noch niemanden kennengelernt. Ich habe letztens ein langes Gespräch mit einem Langzeitinhaftierten geführt, der wegen Mordes gesessen hat. Und wir haben unter Tränen, hat er mir seine Geschichte erzählt. Wir haben über die Geschichte geredet. Ich kenne niemanden, selbst Mörder, die morgens aufwachen und sagen, heute ist der Tag, ab dem ich nur noch hassen werde. Und ich liebe dieses Gefühl zu hassen. Das ist das Schönste, was es gibt. Dieses hasserfüllte Gefühl in meinem Leben. Ich will es haben. Ich will nur noch böse sein. Ich kenne keinen Menschen, der klar denkt und nicht psychisch krank ist. Der es liebt zu hassen, der es liebt Böses zu tun und zu zerstören. Ich glaube zutiefst, es muss eine Autorität geben, die einen Standard, Schrägstrich Werte festlegt. Wer soll das sein? Menschen? Menschen? Kein Gott, kein moralischer Standard, beziehungsweise kein moralischer Bezugspunkt. Menschen sind, glaube ich, nicht die besten Werteerfinder. Und diese Region weiß das sehr, sehr gut. Wenn wir die Bibel nicht als Ganzes, als inspiriertes Wort Gottes nehmen, wer entscheidet dann, was das Wort Gottes ist und was nicht? Das ist eine große Diskussion in der Theologie und einige von euch studieren das, einige von euch haben mich damit auch schon konfrontiert. Naja, wie kannst du die Bibel als Ganzes inspiriertes Wort Gottes nehmen? Wer entscheidet denn, welcher Teil noch Wort Gottes ist und was nicht? Und wie kann ich denn dann noch herauslesen, was der Standard ist und was gut ist und wie ich damit umgehen soll? Menschen? Menschen dürfen entscheiden, was das... Das Leben ist manchmal doch ein bisschen wie bei der Physiotherapie. Jemand schon mal bei der Physiotherapie gewesen? Ihr dürft euch heute ganz viel melden. Physiotherapie. Habt ihr schon mal Triggerpunktmassage gekriegt? Es ist so geil. Ich war bei meinem Physiotherapeuten Valerio. Valerio kommt aus Weißrussland und hat dort eine spezielle Massagetherapie studiert. Hat mir alles erklärt. Und unter anderem auch die Triggerpunktmassage, aber auf eine Art und Weise, wie es bisher noch kein anderer Physiotherapeut an mir durchgeführt hat. Und Valerio hat dann immer in diese Punkte, wo der Schmerz sitzt, reingedrückt. Und ich lag da. Und er so, tut weh? Und er so, guter Schmerz. So, okay. Und er sagt immer, wird besser? Ja. Und das war jedes Mal, der hat mich da durchgedrückt mit den Schmerzpunkten. Oder war das schon mal bei einem Chiropraktiker oder Physiotherapeuten, die chiropraktisch arbeiten, wenn die dann das Bein hinter den Kopf ziehen und alles, das tut weh. Aber ich glaube, ein Physiotherapeut hat nicht entschieden, Menschen weh zu tun, um ihnen weh zu tun. Gut, vielleicht manchmal genießt man es auch, aber... Jetzt doch mal ganz ehrlich, ein Physiotherapeut tut in diesen Momenten weh, weil er erwartet, dass danach etwas Besseres kommt, oder? Und wir lassen diesen Schmerz zu in unserem Leben, wenn Valerio da hinten reingedrückt hat, tut weh, ja! Aber es wird gleich hoffentlich besser und am nächsten Tag spätestens war es besser. Warum erziehen wir unsere Kinder? Warum versuchen wir als Eltern, konsequent zu sein? Das ist manchmal nicht leicht und schmerzhaft. Gestern Abend hat Leia mal kurz auf der stillen Treppe sitzen müssen. Hashtag stille Treppe. Warum? Weil sie Grenzen zweimal überschritten hat. Und sie zweimal etwas getan hat, obwohl ich klar gesagt habe, nein. Wenn ich nicht konsequent bin, wird sich's wieder tun. Aus der Kulturwissenschaft wissen wir, dass Dinge, die man dreimal nicht konfrontiert, zu einer Kultur werden. Ich möchte diese Kultur nicht. Warum tue ich das? Weil ich davon überzeugt bin, dass es auf Dauer, auch wenn es jetzt schmerzhaft ist und sie weint und es nicht möchte und mich dann als doofer Papa betitelt und mir Dinge sagt und je größer die werden, desto interessanter werden die Worte, was wir alles als Eltern manchmal sind. Das gehört dazu, aber ich tue es, weil ich davon überzeugt bin, dass es auf Dauer für sie gut ist. Wir können unsere Kinder ohne Werte erziehen und auch ohne Erziehung. Wir können sie ausufernd aufwachsen lassen. Das Problem ist, irgendwann werden sie Teil einer Gesellschaft sein. Und sie werden in einer Arbeitswelt klarkommen müssen. Sie werden mit Chefs klarkommen. Dann werden sie selbstständig. Ja, wenn du als Selbstständiger nicht weißt, wie man mit persönlichen Grenzen umgeht, wirst du kein guter Selbstständiger. Ich bin zwar angestellt hier, aber ich arbeite wie ein Selbstständiger. Und wenn ich nicht weiß, wie ich mit mir selber umgehe, nicht mit meinen Grenzen, mit meiner Arbeitszeit ordentlich umgehe, werde ich kein guter selbstständiger Angestellter. Deborah hat bei Vapiano gearbeitet und sie stand beim Pizzamachen und hat jemanden einarbeiten müssen. So ein End-Teenager, so 18, 19. Und diese Person... Deborah hat ihr erklärt, wie sie es machen soll. Und dann guckt sie irgendwann im Gespräch, wo Deborah immer sagt, ich habe dir gesagt, du sollst das so machen. Und das ist Vapiano, da ist nicht jede Pizza free will. Da gibt es klare Regeln, wie die Pizzen zu sein haben. Da ist nicht jede Pizza ein kreative, ausuferndes Erlebnis für den, der die Pizza macht. So, heute mache ich die Pizza mal viereckig, weil ich lustig bin. Ja, kannst du machen, aber nicht bei Vapiano. Und dann hat Deborah die Person angeguckt und gesagt, nee, so machen wir das hier nicht. Du musst das so und so und so machen. Du hast mir rein gar nichts zu sagen. Wie kommst du denn da drauf? Haben mir meine Eltern gesagt, mir muss niemand was, darf niemand was sagen. Na, dann kannst du das mal mit dem Chef klären. Die Person hat einen Tag bei Vapiano gearbeitet. Ich wünsche mir, dass meine Kinder Teil einer gesunden Gesellschaft sein können. Und dazu gehören eine Regel und eine Ordnung und ein Miteinander. Und deswegen muss ich manchmal jetzt so schmerzhafte Momente mit ihnen durchgehen, damit sie lernen, was es heißt, miteinander ordentlich umzugehen und ordentlich zu leben. Manchmal müssen wir durch etwas Schmerzhaftes hindurch, um zu dem Besseren zu kommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und Freunde, das ist bescheiden. Das hat für mich bedeutet, durch einen jahrelang sehr schlimmen körperlichen Kampf zu gehen. Ich habe das vor, ich glaube, 3 Jahren das letzte Mal auf der Bühne erzählt. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe eine Morbus Crohn, chronische entzündliche Magen-Darm-Krankheit. Und alle, die mich aus der Zeit noch kennen, ich hatte erstens knappe 30 Kilo weniger, das ist Cortison. Und danach ist auch nicht in den Griff kriegen. Ich war abgemagert, ich habe teilweise 2 Jahre lang nur noch Haferschleim und Gemüsesuppe essen können, Hühnerbrühe. Und ich war auf den krassesten Schmerzmitteln zwischenzeitlich. Ich habe Opiate bekommen. Ich habe bei meinen Schwiegereltern damals einen Opiatentzug im Keller gemacht, weil ich mit dem Medikament nicht mehr klarkomme und nicht raus haben wollte. Ich sage es euch, es macht keinen Spaß. Und ich habe mich zwischenzeitlich gefühlt. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich wollte nicht mehr leben. Ich war nicht selbstmordgefährdet. Ich hätte mir nichts angetan. Aber ich habe nur noch gebetet, hol mich heim. Ich will nicht mehr. Ich kann kein guter Vater sein, ich kann kein guter Pastor sein, ich kann kein guter Ehemann sein. Darauf folgten 8 Monate Dienstauszeit. 8 Monate war ich nicht im Dienst. Habe ich nicht gearbeitet als Pastor. In dieser Phase, es war eine der schmerzhaftesten Phasen meines Lebens. Also auch, dass wir heute noch verheiratet sind, ist für mich ein Wunder. Und in dieser Phase ist aber etwas sehr, sehr Gutes gewachsen. Unter anderem musste ich als Pastor Verantwortung abgeben. Nach 5 Jahren Kirchengründung. Ich musste loslassen. Ich musste abgeben. Und ich habe damals zum Team gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Ich muss mich jetzt auf meine Gesundheit konzentrieren. Ich muss da jetzt durch. Und der Kampf war noch nicht zu Ende. Es haben 3 Jahre weiterer Kampf darauf gefolgt. Körperlich. Aber ich musste loslassen. Ich musste abgeben. Und ich glaube, unsere Kirche wäre heute auch pastoral nicht an dem Punkt, wo wir heute sind, wenn ich festgehalten hätte. Wenn ich weiter versucht hätte, es zu machen. Und daraus ist ein großes Team mit mehreren Pastoren entstanden, die heute Verantwortung tragen für die ganzen Standorte, für die verschiedensten Bereiche in unserer Kirche, weil ich abgeben musste. Und dann kann ich auch nicht zurückkommen und sagen, so, jetzt habt ihr euren Job gemacht, jetzt macht der Papa wieder hier, ne? Würde Stromberg sagen. Lass mal einen Papa machen, ne? Manchmal müssen wir durch Schmerzhaftes hindurch, um zu dem Besseren zu kommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich musste durch diese schmerzhafte Phase hindurch, um an vielen Stellen ein guter Ehemann sein zu können. Ich musste durch diesen schmerzhaften Prozess durch, um ein guter Vater sein zu können. Das hat für mich bedeutet, in Seelsorge und in Therapie bestimmte Dinge aufarbeiten zu müssen, an die ich ran musste, um ein guter Vater und Ehemann sein zu können. Bin ich heute immer ein guter Vater? Nein. Bin ich immer ein guter Ehemann? Nein. Wenn du es bist, ich komm gerne bei dir lernen. Sag mir Bescheid. Aber ich würde sagen, dass ich auch durch die schmerzhaften Prozesse ein besserer Vater geworden bin. Ein besserer Ehemann geworden bin, ein besserer Pastor geworden bin. Ich musste durch bestimmte Dinge durch in meinem Leben, um bestimmte Dinge verstehen zu können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, in den Tiefen unseres Lebens zeigen sich ganz andere Dinge als in den Hochzeiten. In den Tiefen unseres Lebens, wenn wir hinschauen und da durchgehen, lernen wir Dinge, die in den Höhen unseres Lebens nicht möglich wären. Aber warum passieren jetzt guten Menschen die schlechten Dinge? Ich weiß nicht, ob wir verstanden haben, wie gut oder schlecht wir manchmal sind. Gott hat gelitten. Er wurde selbst Mensch, ist auf diese Erde gekommen. Er hat die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben, ist in Armut auf der Erde geboren worden in einem Stall. Verspottet als uneheliches Kind einer unverheirateten Mutter. Abgelehnt als Familie. Verlassen durch Freunde. Zu Unrecht beschuldigt. Zu Unrecht eingesperrt. Zu Unrecht geschlagen. Zu Unrecht gefoltert. Nackt ausgezogen. Und mit Schlägen und Peitschen misshandelt. Schändlicherweise ans Kreuz genagelt und aufgehängt. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und der wirklich gut wurde, wurde zur Sünde am Kreuz misshandelt und er verreckte jämmerlich. Gott selbst ist durch dieses Leid gegangen. Und er war wirklich gut. Am Kreuz schrie er in Matthäus 27, 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kenne dieses Gebet sehr gut. Jesus kam und litt mit und für uns. Er hat mehr Schmerzen gespürt, als wir jemals zuvor. Und Gott hat zugesehen, sein Vater. Warum lässt Gott also Leid zu? Ich kann nicht auf jede Situation eine direkte Antwort geben. Ich weiß, dass eine Antwort nicht richtig wäre. Eine einzige Antwort für alles wäre nicht richtig. Und ich weiß auch, dass eine Antwort nicht richtig werden, das ist, weil Gott mich nicht liebt. Gott lässt in deinem Leben nicht bestimmte Dinge zu und passieren, weil er dich nicht liebt. Viel Leid, was wir auf dieser Erde erleben, ist von Menschen verursacht. Ja, wir kommen mit den Ressourcen dieser Welt momentan immer mehr an unsere Grenze, weil immer mehr Menschen auf diesem Planeten leben. Nina hat mich das letztens gefragt. Sie fragte, Papa, warum müssen Menschen hungern? Und sie hat recht. Und ich glaube aber, an vielen Stellen hungern Menschen auf diesem Planeten, weil wir nicht gut und gesund mit den Ressourcen umgehen. Und das ist eine Entscheidung von Menschen und nicht von Gott. Er hat genug zur Verfügung gestellt. Viele Krankheiten, Epidemien, Dinge, die wir erleben, hat nicht Gott verursacht. Er hat sie zugelassen, weil er dem Mensch einen freien Willen lässt. Aber René, es gibt auch unverschuldetes Leid. Ja, das ist richtig. Und ich habe nicht alle Antworten. Ich habe auf bestimmte Situationen im Leben keine Antwort. Ich kann nicht auf jede Situation die perfekte Antwort geben. Im Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen... Ui. Okay. Wir lesen hier weiter. Lassen wir mal Nintendo 64 Grafik. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So sehr hat er dich geliebt. Warum hat er seinen Sohn leiden lassen? Er wusste, danach kommt etwas Besseres. Segen, Vergebung, Freiheit, Sieg. Und diejenigen, die unseren freien Willen nutzen, wenn du den nutzt, und diejenigen, die das tun, um Jesus zu folgen, werden mit ihm in Ewigkeit in Frieden sein. Und wir lesen das in Offenbarung 21, Vers 4. Wenn du durch schwere Zeiten gerade gehst, die du nicht verschuldet hast, die du nicht verstehst, etwas, was mir immer wieder Trost gespendet hat in schweren Phasen, war dieser eine Vers und ich liebe ihn zutiefst. Offenbarung 21, 4. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Es wird etwas Besseres kommen. Es liegen bessere Zeiten vor uns. Und das ist ein Wort für die Zeit nach dem Tod, wenn wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott sind. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Tränen mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird keine Klage mehr geben. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Etwas Besseres wird kommen. Und ich sage euch, manches Leid verstehe ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich einen Gott habe an meiner Seite, der mit mir durchgeht. Ich bin nicht allein. Und ich sage einen Satz immer wieder in unserer Kirche. Als Christen sind wir nicht besser. Wir haben es besser. Wir haben es besser. Ich will dich ermutigen. Wenn du durch schwere Zeiten gehst, wenn du durch Leid gehst, geh nicht allein. Geh nicht allein. Deswegen hat Gott seine Kirche erfunden. Geh nicht allein. Geh mit anderen hindurch. Ich frage immer wieder Leute, kann ich Christ sein ohne Kirche? Kannst du, ja. Kannst du. Aber es macht viel mehr Spaß mit anderen. Nicht alleine zu sein. Nicht alleine durchzugehen. Geh mit anderen. Geh mit Gott. Er ist da. Er will dich tragen. Er ist an deiner Seite. Er will mit dir durch den Schmerz gehen, weil er weiß, was es heißt, den größten Schmerz zu erleiden. Und fang an zu glauben. Und lass dir Glauben zusprechen. Wenn du es noch nicht glaubst, dann lass es dir von mir heute zusprechen und lass mich für dich glauben. Etwas Besseres wird kommen. Gott ist noch nicht am Ende mit dir. Und wenn du es geschafft hast, heute hierher zu kommen, den Podcast zu schauen, online dabei zu sein, in Dresden, egal wo du gerade das hier hörst, ich will dir zusprechen, allein, dass du es schaffst, das hier anzuhören. Gott ist mit dir nicht am Ende. Er ist nicht am Ende. Er will mit dir da durchgehen. Er will dich tragen. Etwas Besseres wird kommen. Und ich will abschließen mit dem Psalm 73, die Verse 16 und 26. Also versuche ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Du bist Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Ich will dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen. Es gibt Leid, auf das ich keine Antwort habe. Und du vielleicht auch nicht. Und es ist manchmal schwer zu sehen und zu verstehen. Mach dich auf. Lass Gott deine Stärke sein. Lass Gott dich tragen. Such dir eine Gruppe. Such dir ein Team. Sei mit Menschen unterwegs. Sei nicht allein. Hab Leute, die für dich beten wollen. Hab Leute, die für dich beten, wenn du nicht mehr beten so kannst. Und für alle, die Menschen gerade begleiten, die durch eine schwere Zeit gehen, hört mir bitte gut zu, C-Church. Bitte, bitte, bitte. Tut mir einen Gefallen. Wenn du mit Menschen unterwegs bist, die durch schwere Zeiten gehen, versuch keine Antworten zu geben. Gib keine klugen Ratschläge. Manchmal ist das Beste, was du tun kannst, einfach zuzuhören und manchmal einfach zusammen zu schweigen. Ratschläge sind oft auch nur Schläge. Hör zu, sei da. Bete. Du musst nicht alles verstehen. Und die Person braucht jemanden, der da ist. Vielleicht auch, wenn es ein Ehepartner ist. Auch dort für dich, wenn ihr durch Verlust gegangen seid. Es ist schwer. Es ist schwer. Und das ist okay. Ich habe mitgekriegt, wie von einer Freundin von uns der Vater gestorben ist und ein anderer Christ ihr gratuliert hat, dass der Vater jetzt beim Herrn ist. Bitte tut solchen Blödsinn nicht. Auch wenn er jetzt beim Herrn ist. Für die, die zurückbleiben, ist es schmerzhaft und tut es weh. Lass uns eine Kirche sein, die miteinander durch Leid geht, die durch Schmerz geht. Lass uns einander tragen. Das Wichtigste in dieser Zeit, wo es mir nicht gut ging, war Menschen um mich herum zu haben, die für mich geglaubt haben. Was denkt ihr, wie schwer es war, hier auf die Bühne zu gehen, von einem guten Gott zu reden, von einem liebenden Gott zu reden, von einem Gott zu reden, der Wunder tut, der heilt. Wir haben Fastenwochen gehabt, wo ich für Menschen für Heilung gebeten habe und ich bin mit Schmerzen nach Hause gegangen. Ich habe Menschen gebraucht an meiner Seite, die für mich glauben, die mit mir unterwegs sind. Und bestimmte Dinge verstehe ich heute nicht. Meine Tochter hat mich irgendwann gefragt, Papa, warum hat Gott dich nicht komplett geheilt? Ich weiß es nicht. Ich habe ein Medikament, mit dem es mir gut geht, seit 2,5 Jahren. Aber ich weiß nicht, warum er mich nicht geheilt hat. Und ich weiß nicht, warum ich da durchgehen musste. Ich weiß nur heute, er hat einen besseren Mann aus mir gemacht. Auch durch die schweren und schmerzhaften Zeiten. Hört euch ein, an allen Standorten mit mir aufzustehen. Ich will an der Stelle, bevor wir ein Lied singen, will ich noch ein Gebet sprechen für dich. Vielleicht gehst du gerade durch so eine schmerzhafte Phase. Vielleicht gehst du gerade durch so einen Zweifel. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du selbst gelitten hast, durch Schmerzen hindurchgegangen bist, bis in den Tod. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, will ich daran festhalten und immer wieder neu glauben, dass du da bist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der das jetzt hört. Ich bete für Trost, Jesus. Ich bete für die richtigen Leute an der Seite. Ich bete für Wunder. Ich bete für Zuversicht. Jesus, wir verstehen bestimmte Dinge auf dieser Erde nicht und bestimmte Warums bleiben zurück. Aber ich will glauben, Jesus. Ich will glauben, dass du uns da durchstreckst. Ich will glauben, dass du etwas Besseres bereitet hast, dass du etwas Besseres vorhast. So wie du durch den Schmerz und den Tod gegangen bist, damit wir heute frei sein können, damit wir in der Liebe sein können, die du für uns bereit hast. Und so bete ich, dass Leute heute ein Gefühl bekommen und auch ein Bild davon bekommen, dass du mehr und Besseres bereit hast, Jesus. Wir haben Sehnsucht danach, Jesus. Wir haben Sehnsucht nach mehr. Wir haben Sehnsucht danach, mehr zu verstehen und zu spüren und zu sehen, was du Gutes bereit hast und dass du uns liebst. Jesus, ich bete, dass du jetzt deine Liebe zeigst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, ich komme einfach jetzt nochmal an. Leg Gott dein Herz hin. Ruf zu ihm. Lass das Lied auf dich wirken oder sing mit, was auch immer du jetzt brauchst. Komm an bei ihm jetzt. Klage. Schreib Klagepsalmen auf. Wenn du zu Hause bist, schreib die Dinge auf. Gott hält dich aus. Er hält deinen Schmerz aus. Er hält dein Leid aus. Mut schenkst. Ich bete, dass du Lebensmut schenkst heute. Jesus, du siehst doch jeden Einzelnen, der gerade wirklich damit kämpft, mit mit Lebensmut, mit Lebensfreude. Ich bete jetzt, dass du deine Hand auf diese Herzen legst. Dass du Frieden schenkst. Wenn du heute hier bist und du merkst, hey, du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen. Ich brauche dich. Sei du mein Gott. Oder du hast das vor Jahren irgendwann mal gebetet und du merkst jetzt, du bist weggelaufen. Du hast diesem Gott den Rücken gedreht. Dann will ich dir heute die Möglichkeit geben, mit mir ein Gebet zu sprechen. An einem Platz, ich von hier vorne, wo du diesen Gott neu einlädst oder das erste Mal einlädst, dir begegnen zu dürfen. Lass uns mal alle die Augen schließen. Keiner schaut umher. Ich bin der Einzige, der schaut, weil ich mit dir beten will. Wenn du heute dieses Gebet sprechen möchtest mit mir, zu sagen, hey Gott, ich schaff's nicht allein, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Das erste Mal oder du kehrst um, kommst zurück zu deinem Vater. Wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, dann streck doch jetzt einfach mal deine Hand ganz nach oben. Als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen heute. Yes. So gut. Streck sie ganz nach oben. Als ein Zeichen von hier bin ich. Komm in mein Leben, Gott. Und lass gerne deine Hand runternehmen. Come on, Church, lass uns mit den drei Leuten hier beten. Das ist so gut. Hey, wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Bete einfach nach, was ich vorbete und lade diesen Gott ein. Ich werde mal kurz was vorbeten und wir beten als ganze Kirche dieses Gebet nach, um die Leute zu unterstützen, die heute diesen Schritt gehen wollen. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. So gut.